Liebe Geschwister, alles Gute wird Allah, den Herrn der Welten, und Allahs Segen und Heil, wenn auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, Freiheit gehört zu denjenigen Eigenschaften des Menschen, die ihm natürlicherweise grundsätzlich mitgegeben worden sind und nach der auch wirklich strebt. Jeder Mensch strebt danach, ein freier Mensch zu sein, im Sinne von, dass er weder ein Sklave ist, noch dass andere ihm vordiktieren, was er zu tun hat und was er zu sagen hat und was er zu denken hat. Jeder Mensch strebt danach. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen auch dadurch geehrt, dass er ihm einen freien Willen gegeben hat. Und deswegen, wenn man selbst als Mensch geführt wird und geleitet wird und einen gesagt bekommt, wenn man gesagt bekommt, du musst das so machen und das so machen und das so machen und das so machen, dann natürlicherweise man wehrt sich dagegen. Natürlicherweise möchte man selbst seinen eigenen Weg gehen, wie man ihn gehen möchte. Und wenn man allerdings das nicht machen darf und kann, und wenn man gezwungen wird, eine bestimmte Richtung zu gehen, dann fühlt man sich erniedrigt. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala folgende Vorhaltung gemacht den Kindern Israels gegenüber. Allah sagt im Koran, und gedenke, als Moses zu seinem Volk sagte, O mein Volk, gedenkt der Gunsterweisung Allahs euch gegenüber, als er unter euch Propheten erweckte und er euch zu freien Menschen gemacht hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das sogar im Koran bezeichnet als Könige, ja, als jemanden, der frei ist, wie jemand, der König ist, weil er über sich selbst entscheiden darf. Das Problem ist also, wenn wir uns unterhalten über den Begriff der Freiheit, dann ist das Problem nicht der Begriff an sich, sondern wie dieser Begriff verstanden und verwendet wird. Hier in Europa war es Jahrhunderte der Fall, dass die christliche Kirche die Leute regiert hat und bestimmt hat, was gemacht werden darf und was nicht gemacht werden darf. Und sie haben den Menschen sehr viel Unrecht zugefügt. Sie haben zum Beispiel den Menschen Steuern auferlegt, die Allah subhanahu wa ta'ala einem Menschen nicht auferlegt hatte. Und sie haben, und bis an den heutigen Tag zahlen, sammelt die Kirche, sogar der Staat macht das für die Kirche, sammelt für die Kirche Geld ein, Steuern ein, Kirchensteuer ein, wie ihr wisst. Und das wird dann an ihre Gelehrten bezahlt und deswegen sind die Gelehrten abhängig von dem Volk. Und deswegen können die Gelehrten natürlich nicht sagen, was sie wollen, sondern sie müssen das im Endeffekt sagen, was die Leute auch gerne hören, weil sonst treten die Leute aus der Kirche aus. Und diese ganzen Kirchen, die ihr heutzutage seht, sind aus keinem anderen Geld gebaut worden, außer aus dem Geld, was die Menschen ihnen jeden Monat abgeben. Und ihr seht, dass die Kirchen, die gebaut werden, im Vergleich zu den Moscheen, also ein bisschen prachtvoller sind. Sie konnten das nur machen, weil sie die Menschen ausgenutzt haben und ihre Leichtgläubigkeit einfach ausgenutzt haben. Und sie haben zu ihnen gesagt, wer uns so und so viel Geld bezahlt, den werden die und die Sünden vergeben. Und wer uns so und so viel Geld bezahlt, dann werden ihm die und die Sünden vergeben. Und so haben sie das eine Zeit lang unter den Christen gemacht und die Leute haben ihnen geglaubt. Sie haben auch ihre Leute ungerecht behandelt, oder die Kirche hat die Leute auch ungerecht behandelt, indem sie ihnen den falschen Glauben beigebracht haben. Sie haben ihnen den Schirk gelehrt, sie haben ihnen den Götzendienst gelehrt, sie haben ihnen beigebracht, wie sie einen Menschen anbeten müssen und sollen. Und sie haben viele Wahrheiten, die in ihren Büchern stehen, geheim gehalten, damit die Leute davon nicht Bescheid wissen. Und deswegen sagt so Sheikh al-Islam, rahimahullah, in seinem Buch Al-Jawab al-Sahih, in einem Buch, und er da gelehrt ist aus dem 8. Jahrhundert, rahimahullah ta'ala, Hijri, da sagt er, dass er zwei Ausgaben von den Psalmen gesehen hat. In der einen davon war der Name von Muhammad sallallahu alaihi wasallam drin geschrieben und im anderen war der Name nicht mehr drin geschrieben. Also wollte er damit sagen, dass es schon eine Verfälschung hier stattgefunden hat. Und das war vorher schon der Fall und später wurden auch wieder weitere Verfälschungen haben stattgefunden. Ebenso haben sie ihre Menschen ungerecht behandelt, indem sie sie gezwungen haben, das Christentum anzunehmen und sie haben viele Muslime getötet und gefoltert und auch andere Nicht-Muslime, wenn sie sich geweigert haben, in das Christentum einzutreten. Ebenso haben sie ihre Leute ungerecht behandelt, indem sie es ihnen verwehrt haben, die Bücher, die heiligen Bücher zu lesen. Die Bücher der Christen, die wurden nur auf Lateinisch übersetzt und, also das heißt nur in Lateinisch weitergegeben, und sie wurden, und auch die Reden, die Predigten, die Sonntagspredigt, wie bei uns die Freitagspredigt, die wurde auf Lateinisch gehalten, obwohl die Leute das nicht mehr verstanden haben, und so konnten nur eine bestimmte gebildete Schicht noch verstehen, was damit gemeint ist. Deswegen, liebe Geschwister, ist dann irgendwann mal die Leute sozusagen explodiert, weil es wurde für sie zu, die waren zu unterdrückt und sie haben sich irgendwann mal gesagt, entweder wir leben in dieser Erniedrigung weiter oder wir wehren uns. Und dann haben sie angefangen, eben sich zu wehren und haben einen Aufstand gemacht und haben verlangt, dass man die Bücher auch in ihre Sprachen übersetzt, dass man die Predigten in ihre Sprachen übersetzt, damit man versteht, was die Gelehrten da eigentlich sagen. Mit anderen Worten, sie haben einfach ihre Freiheit als Mensch verlangt, beantragt sozusagen, mit Gewalt beantragt, damit sie eben als geehrte Menschen auf dieser Erde laufen dürfen. Und ihr wisst, dass dann eines Tages, deswegen hat sich auch die christliche Kirche gespaltet, es gab die später dann die Protestanten durch Martin Luther angeführt, weil sie sich von der katholischen Kirche getrennt haben, weil sie unglaublich viele Verbrechen begangen haben. In unserer Religion, liebe Geschwister, funktioniert das jetzt nicht, dass man diesen Begriff der Freiheit im gleichen Kontext verwendet. Wenn also heutzutage jemand kommt und den Begriff der Freiheit verwendet und sagt, wir müssen uns befreien, genauso wie die anderen Völker sich befreit haben aus dem, wo sie auf den Ungerechtigkeiten, die sie sich befunden haben, mit anderen Worten, der Westen hat das Mittelalter schon durchgemacht und wir müssen unser Mittelalter jetzt auch endlich über Bord schmeißen, das funktioniert nicht, weil bei uns, Alhamdulillah, wurden die Predigten immer schon übersetzt. Wir machen das hier gerade im Augenblick. Und wir verbieten niemandem, den Koran zu lesen und auch die Sunna des Propheten sallallahu zu lesen. Im Gegenteil, wir wünschen uns, dass jeder Muslim den Koran nicht nur einmal im Jahr liest, im Ramadan, sondern dass er den Koran täglich liest und am besten auch noch umsetzt. Und wir lehren auch den Menschen den wahren Glauben. Das heißt, wir lehren den Menschen das, was im Koran offensichtlich drinsteht, sodass jeder weiß, was er zu glauben hat. Aber die Ahlul Bid'ah, die Leute, die Sekten folgen und die nicht zu Ahl Sunna gehören, sie machen das anders. Sie lehren den Menschen nicht das, was Allah subhanahu wa ta'ala ganz klar und deutlich sagt, sondern sie lehren das, was in mehrdeutigen Versen oder mehrdeutigen Hadithen gesagt wird. Liebe Geschwister, manche Philosophen haben den Menschen in drei Teile geteilt. Diese Einteilung mache ich, damit ich erkläre, was mit dem Begriff der Freiheit heutzutage wirklich gemeint ist. Der Mensch wird von manchen Philosophen in drei Teile geteilt. Der erste Teil ist der Teil, den er mit den Pflanzen gemeinsam hat. Und der zweite Teil ist der Teil, den er mit den Tieren gemeinsam hat. Und der dritte Teil ist derjenige, den er als Mensch sozusagen mitbekommen hat, was die anderen Teile, was die Tiere und die Pflanzen nicht haben. Der erste Teil mit den Pflanzen ist gemeint, jeder Mensch lebt und wächst, genauso wie eine Pflanze lebt und wächst. Der zweite Teil ist gemeint, das Tier in den Menschen ist, damit meinen sie, dass der Mensch sich bewegen kann, dass der Mensch essen, trinken kann und auch Geschlechtsverkehr gehört dazu. Das alles gehört zu dem tierischen, dem menschlichen Wesen. Und der dritte Teil ist der seelische Teil. Das ist das, was der Mensch hat, wodurch Allah den Menschen vorgezogen hat und bevorzugt und höhere Stellen geschenkt gegeben hat als den anderen. Zwar den Verstand und den Kopf, also im bildlichen Sinne, im übertragenen Sinne, was Allah den Menschen gegeben hat. Die heutigen Leute, die zur Freiheit aufrufen, wozu rufen sie in Wirklichkeit auf? Sie rufen in Wirklichkeit zu den ersten beiden Stufen auf, im Wesentlichen. Das heißt, sie rufen dazu auf, dass jeder Mensch Recht auf Leben hat, egal wer. Mörder, nicht Mörder, schwarz, weiß, egal wer, jeder Mensch hat Recht auf Leben. Das ist das Erste. Ebenso rufen sie auf zur zweiten Stufe, zu dieser tierischen Stufe, dass jeder Mensch kann machen, was er will, ob verboten, erlaubt in Religion, spielt keine Rolle. Hauptsache er macht das, was ihn persönlich zufriedenstellt. Und deswegen erlauben sie alles, solange es anderen Menschen nicht schadet, so behaupten sie natürlich, aber so, das ist ihre Definition der Freiheit. Die Freiheit des eigenen Menschen hört da auf, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und deswegen der Kafir, wenn er die ersten zwei Stufen bei ihm befriedigt sind, dann hat er das Gefühl, dass er ein freier Mensch ist. Weil er ist frei. Er hat das Gefühl, er kann Alkohol trinken, wie er will. Er kann Zina machen, wie er will. Deswegen hat er das Gefühl, er ist frei. Und in Wirklichkeit natürlich ist er überhaupt nicht frei. Weil diese Ideen, die er hat, diese Gedanken, die er hat, diese Wertvorstellungen, die er hat, die sind schon geprägt worden, seitdem er als Kindergarten, im Kindergarten, sogar vorher schon von seinen eigenen Eltern. Die sind geprägt, seine Gedanken, seine Wertvorstellungen, seine Ideen, seine Ideologie, das ist alles geprägt durch seine Eltern, durch die Lehrer in der Schule, durch die Schulen selbst, durch das Fernsehen, durch die Zeitungen, durch das Internet heutzutage, durch die Kirche und viele andere Faktoren spielen dabei eine Rolle. Und er ist jetzt absolut überzeugt davon, dass er eine eigene Meinung hat. In Wirklichkeit hat er eine fabrizierte Meinung, die aus verschiedenen Faktoren zusammengestellt worden ist. Weil er nicht hinter die Kulissen schaut, und deswegen betrügt ihn sein eigenes Gefühl selbst und er denkt, er ist frei. In Wirklichkeit rufen solche Menschen zur Versklavung des Menschen auf, weil der Mensch seinen eigenen Gelüsten gegenüber versklavt ist. Er ist untertan seiner eigenen Lust und deswegen ist er nicht frei, auch wenn er sagt, ich arbeite, wo ich will, ich lebe, wo ich will, ich heirate, wen ich will, ich schaue mir im Fernsehen an, was ich will. Und in Wirklichkeit trifft auf ihn die folgende Aya im Koran zu, wo Allah sagt, hast du nicht über denjenigen nachgedacht, der seine eigene Neigung zu seinem Gott genommen hat. Er denkt also, er ist frei, in Wirklichkeit ist er ein Sklave des Schaitans und seinen Gelüsten. Im Islam, liebe Geschwister, der Islam verwirft diese Vorstellung nicht hundertprozentig. Sondern der Islam macht eben Unterscheidungen und legt Grenzen fest. Allah subhanahu wa ta'ala, der uns erschaffen hat, weiß am besten Bescheid, was für uns gut ist und was für uns schlecht ist. Er weiß, was unserer Seele gut tut und er weiß, was unserer Seele schlecht tut. Und deswegen, wenn man sich befreit davon, seinen eigenen Gelüsten zu dienen und man diesen Neigungen aus dem Weg geht, denn die Religion sehr oft ordnet dir Dinge an, die deine Neigungen also nicht gerade passen. Ja? Deswegen, wenn du das schaffst, dich zu befreien von deinen Neigungen, von dem, was der Schaitan eigentlich von dir will, dann bist du ein wahrer, freier Mensch und im Gegensatz zu einer anderen Person, die dies eben nicht getan hat. Barakallahu fikum, möge Allah ta'ala euch belohnen. Und jazakumullah. Liebe Geschwister, alles so gebet Allah, Allah Segen heilt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als Fortsetzung der ersten Khutba, wenn man seinen Trieben freien Lauf lässt, das heißt, man macht mit seinem pflanzlichen Teil des Menschen, seinem tierischen Teil, was man will, dann ist man in Wirklichkeit Sklave seiner eigenen Gelüste. Frei ist man erst wirklich, wenn man dies kontrolliert und somit ein Sklave Allahs ist. Das klingt am ersten Moment als Widerspruch. Man befreit sich von der einen Sklaverei und begibt sich in die andere. Nur das hast du, lieber Bruder, liebe Schwester, aus freiem Willen getan, aus wirklich freiem Willen getan, weil es entgegen deinen Gelüsten ist und dann bist du ein wirklich freier Mensch, indem du das tust, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir haben möchte. Diejenigen Menschen, die zur Freiheit heutzutage aufrufen, sie rufen sehr oft zur Meinungsfreiheit auf. Die Meinungsfreiheit, wenn damit gemeint ist, eine absolute Meinungsfreiheit, ohne dass es irgendwelche Einschränkungen gibt, liebe Geschwister, dann macht das sogar unser Leben häufig in der Gesellschaft kaputt. Dann stellt euch mal vor, wir lassen halbe Lehrer in den Schulen auf die Schüler los. Oder wir lassen in den Krankenhäusern halbe Ärzte, die halb studiert haben, auf die Patienten los. Wie ist es dann in der Religion, wenn wir auf die Menschen halbe Gelehrte loslassen? Liebe Geschwister, sehr oft ist mit der Meinungsfreiheit gemeint, dass man die Möglichkeit hat, frei aus dem Islam auszutreten. Frei sich für den Kufr und den Unglauben und für die Hölle zu entscheiden. Das ist oft mit der Meinungsfreiheit gemeint und dass man eben über der Religion seine Meinung sagen darf, wie man möchte. Und das ist genau das, was die Religion der Juden und Christen kaputt gemacht hat, denn ist die Religion der Juden und Christen denn nichts anderes als eine Neuerung, eine Bid'ah? Denn Isa alayhi salatu wassalam hat den Islam verkündet, Isa alayhi salam hat den Tawhid gelehrt, aber wie weit sind die Christen heutzutage von diesem Islam entfernt? Diejenigen Menschen, die zur Freiheit aufrufen, rufen sehr oft in Wirklichkeit zum Unheil auf. Sie sagen zum Beispiel, jemand, der 16 Jahre alt ist, darf Alkohol trinken. Aber wenn er jünger als 16 Jahre ist, dann darf er nicht. Ja, warum nicht? Ja, weil das ist schädlich für ihn. Ach so, und für den Erwachsenen ist es nicht schädlich? Die Ärzte machen keinen Unterschied, ob du 15 Jahre alt bist und 364 Tage oder ob du plötzlich schon 16 Jahre alt geworden bist. Das ist das Gleiche. Das heißt, der Schaden ist derselbe. Und wenn du geistig abwesend bist, dann bist du als Erwachsener, nutzt dir dann dein Erwachsensein nichts mehr. Das ist sozusagen eine Fallunterscheidung, die man gemacht hat, weil man eingesehen hat, dass es schlecht wäre, wenn alles dürfen, also erlauben wir es nur einen Teil. Weil sonst ist das Schlechte zu viel vorhanden. Die heutigen, liebe Geschwister, Erzieher, und ich meine damit besonders die Eltern, achten heutzutage sehr oft auf die ersten zwei Phasen, den pflanzlichen und der seelische Teil. Und deswegen ist er mit seinem Kind vollkommen zufrieden, wenn er gesund ist, alhamdulillah, wie die Pflanze, und wenn er arbeitet und Geld verdient oder in die Schule geht und so weiter und so fort, weil dann ist er, kann er sozusagen in der Gesellschaft überleben. Ja, die Tiere können auch überleben, alhamdulillah, ohne dass sie in die Schule gegangen sind. Und, aber es ist ihm völlig egal und gleichgültig, ob das Kind seine Religion verloren hat, seine Religion nicht kennt und vollkommen weit davon entfernt ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, denkt ihr etwa, dass wir euch erschaffen haben einfach nur so und dass ihr nicht zu uns zurückkehren werdet? Hoch erhaben sei Allah über das. Hoch erhaben sei Allah über das. Warum? Weil wenn jemand so etwas sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen einfach so erschaffen hat, umsonst und ihn nicht verfolgt und ihn nicht beobachtet, und ihn nicht zur Rechenschaft zieht und keine Gesetze herabgesandt hat, dann ist es so, als würde er sagen, dass alles die Schöpfungsunweise völlig unnötig gewesen und das ist eine Beleidigung Allahs. Wer zu einer vollkommenen, liebe Geschwister, wer zu einer vollkommenen Meinungsfreiheit aufruft, ohne jegliche Einschränkung, der weiß nicht, warum er erschaffen worden ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gelehrt, dass wir erschaffen worden sind, um ihm zu dienen. Die Meinungsfreiheit, liebe Geschwister, ist in keinem Land absolut. Nirgends ist sie absolut. Überall gibt es Gesetze, die diese Sachen einschränken. Und deswegen muss man aufpassen, wenn die Leute das verwenden, um den Islam anzugreifen, und die sagen, beim Islam ist aber das und das, und das widerspricht der Meinungsfreiheit, dann musst du sagen, stopp, eure Grenzen sind anders gesetzt als unsere Grenzen. Aber euch gibt es auch Grenzen. Wenn du zum Beispiel hier in Deutschland die Juden beleidigst, offensichtlich, dann musst du mal gucken, was dir dann passieren wird. Oder wenn du wenn du Nazi bist und zu diesen Wertvorstellungen von Adolf Hitler aufrufst, dann musst du auch überlegen, mal was denn passieren wird. Oder noch weniger als das, wenn du leugnest, was vor dem Zweiten Weltkrieg passiert ist mit den Juden, dann wirst du auch mal sehen, wenn du leugnest, dass es Konzentrationslager und was ähnliches gegeben hat unter Hitlers Zeit, dann wirst du mal sehen, was dir dann passieren wird. Und deswegen wundert man sich, dass viele Kuffar den Muslimen es übel nehmen, dass sie es verbieten, dass man Allah beleidigt und seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam beleidigt. Nein, ganz einfach, genauso wie es dort ein Gesetz gibt, gibt es bei uns auch ein Gesetz. Nur unser Gesetz, alhamdulillah, kommt vom Herrn der Welten. Sie nehmen dem Islam übel, zum Beispiel, dass sie es erlauben, dass ein Mann vier Frauen heiratet. Aber sie selbst erlauben die Unzucht und den Ehebruch grenzenlos. Meinungsfreiheit, liebe Geschwister, ist sehr oft nur ein Begriff, um den Islam zu kritisieren und um aus Allahs Worte außer Kraft zu setzen, was sie allerdings niemals machen können. Liebe Geschwister, in unserer Religion gibt es keine Freiheit, dass man zur Abscheulichkeit und zu Sünden aufruft und zu Götzendienst oder was auch immer, Marxismus oder solche Sachen. All diese Sachen sind verboten und wir sind stolz darauf, dass sie verboten sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala gebührt das Lob am Anfang und am Ende. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch für euer Zuhören belohnen.